koreanischen Geschwistern. Wir haben was, was die meisten von ihnen nicht haben. Es gibt so viele Geschwister von uns in der Welt, die haben nur Fragmente von diesem Buch. Manche haben nur eine Seite, irgendwie einen Teilauszug aus dem wunderbaren Epheserbrief, und den lesen sie und lesen sie und lesen sie und lesen sie. Es gibt so viele tolle Zeugnisse, gerade bei Open Doors auf der Homepage. Schaut euch mal diese Zeugnisse an, das ist einfach so bewegend. Und mich hat es schon in Scham geführt. Scham, dass ich dieses kostbare Buch von Jesus nicht noch mehr lese, nicht noch mehr in mich rein. Das ist unsere Nahrung, das ist Gottes Wort. Und ich bete für mich, ich bete für uns, um noch mehr Leidenschaft für dieses Wort, dass wir die Zeit auskaufen, so wie es in der Bibel auch heißt, dass wir die Zeit auskaufen, und solange wir dieses Buch noch in unseren Händen haben, und jeder von uns, wir haben es als Bibelserver in weiß ich wie vielfache Ausführung, wir haben alle 5, 6 Bibeln zu Hause. Aber lest sie. Lest sie. Heute geht's um das Leben von Saul und David. Und da wir ja Gelegenheit haben, dieses Buch zu lesen, aus dem Buch zu erfahren, kommt die Predigt jetzt. Und nachher sind wir so richtig gefüllt für den Lobpreis. Weil es treibt uns in den Lobpreis, Gottes Wort. Heute, das ist die falsche Folie. Das war letztes Mal. Also ich kann die... Habe ich eine falsche Folie drauf? Es geht auch um Saul, aber es geht auch um David. Und zwar beide leben im Vergleich. Das wäre aber jetzt schade. Auf dem Stick ist nicht drauf. Ich wäre auch so gegangen. Hast du noch ein Zeug?
Ich habe noch was.
Super. Und so spannend wie die Richterzeit ist, ist auch die Königszeit. Wir können das lesen. 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Chronik, 2. Chronik. Das ist spannender als jedes Buch. Wenn man damals sich eingelesen hat und diese verschiedenen Könige durchmacht, das ist einfach... eben Gottes Liebe, Gottes Gnade da drin, wie er immer wieder aufrichtet, wie er sich immer wieder gnädig erweist. Das ist der gleiche Gott, damals, heute, und er wird es immer sein. Heute geht's um Saul und David. Erstmal so ganz grob, Name, Herkunft. Saul heißt hebräisch der von Gott Erbetene. David heißt der von Gott Geliebte. Sauls Vater war Kisch aus Gibea, aus dem Stamm Benjamin. Und Davids Vater war Isai aus Bethlehem, aus dem Stamm Juda. Ja, jetzt geht es eher so allgemein. Das Aussehen, wie haben die beiden ausgesehen? In der Bibel finden wir über den Saul, er war groß und stattlich. Da steht, er war ein Kopf größer als alle in seinem Volk. Und er war der bestaussehendste Typ in ganz Israel. David war eher schmächtig. Rötlich, er hatte schöne Augen und er war von gutem Aussehen. Ja, Saul war Landwirt oder hat auf jeden Fall mit seinen Rindern gepflügt oder mit den Rindern seines Vaters. Er war König für 40 Jahre. David, er war Hirte, er war der Jüngste unter seinen 7 Brüdern. Er war Musiker, Dichter, er war dann Soldat und auch König für 40 Jahre. Als die beiden dann Könige waren, erst der Saul, dann der David, Sauls Frau hieß Ahinoam. Er hatte 3 bis 4 Söhne, habe ich nicht so ganz rausgekriegt. Also 3 auf jeden Fall, er hatte 2 Töchter. Davids Frauen, der hatte ein bisschen mehr. Die Michal, die Ahinoam, die Abigail, die Ekla, Hagit, Abital, Macha und Bathseba. Mit ihnen hatte er 13 Söhne und eine Tochter, also so wie es in der so wie ich rausgelesen habe. Ja, 2 verschiedene Männer mit einem gleichen Anfang, mit einer gleichen Berufung. Sie waren beide, wurden berufen, König über das Volk Israel zu sein. Beim Saul war das so, dass das Volk einen König wollte. Aus der Richterzeit, da war immer der Richter, hat so, es steht immer drin, und Gott berief wieder einen Richter oder erweckte einen Richter im Volk Israel. Der hat sie dann wieder praktisch zu Gott geführt. Und irgendwann kam es, dass diese Israeliten zu dem Richter und Prophet Samuel kamen und haben gesagt, wir wollen einen König. Und das hat dem Samuel ja fast das Herz zerrissen, weil er wusste, Gott ist ja ihr König. Sie brauchen keinen menschlichen König. Gott will ihr König sein. Ihr sollt mein Volk sein, ich bin euer Gott. Und aber die Israeliten, die wollten wie die anderen Völker einen König. Und so hat dann Gott zum Samuel gesagt, ist okay, ich gebe ihnen ihr König, ich habe da einen berufen. Und er hat den Saul berufen. Er wurde von Gott ausgesucht, er sagt dem Samuel, du, das ist er jetzt, als der Saul ihm begegnet. Bei David war es auch so. Beide wurden vom Propheten Samuel gesalbt, zum König gesalbt, und über beide kam nach der Salbung der Geist Gottes. Und der Geist Gottes kam über sie, der Saul hat geweissagt, der David stand auch ab dem Zeitpunkt, hat er dann eben erfüllt mit dem Heiligen Geist, hat er weiterhin, war er Hirte. Und das Ende von diesen beiden, das war sehr unterschiedlich. Über den einen, nämlich den Saul, der war von Gott getrennt am Ende. Sein Ende war, da nahm Saul sein Schwert und stürzte sich hinein. Und das war das Ende seines Hauses. Über den David steht, er hatte am Ende Frieden mit Gott. David starb in hohem Alter nach einem langen Leben voller Reichtum und Ruhm. Zwei Könige, zwei Männer, beide hatten einen Anfang in der Berufung und ein Ende. Die nächste Folie könnt ihr gerade... Beide hatten gestartet mit dem Geist Gottes, sie waren gesalbt und am Ende war das doch so unterschiedlich. Jetzt fragt man sich, wie kommt's? Warum der eine so und der andere so? Was war denn dazwischen, zwischen Anfang und Ende? Was war dazwischen? Das Leben, genau. Das Leben mit allen Entscheidungen, mit allen Haltungen, mit allen Motiven, mit allen Reaktionen auf Menschen, mit allen Verhaltensweisen. Das lag dazwischen. Jetzt spanne ich den Bogen zu uns heute. Wir als Gläubige, wir haben auch eine Berufung. Und zwar in der Bibel steht ganz klar, die erste Berufung von jedem von uns, von euch, steht in 1. Korinther 1,9. Weiß jemand, was da steht? Kind Gottes zu sein. Die nächste. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wir sind so berufen zu der Gemeinschaft. Das ist die erste Berufung. Also wenn ihr euch mal fragt, was ist eigentlich meine Berufung? Das ist eure erste Berufung. Die Gemeinschaft mit seinem Sohn. Und Gemeinschaft heißt Anteil an Christus haben. Anteil an dieser Fülle. Viele von uns haben die Entscheidung getroffen für ein Leben in Fülle. Ja genau, das ist die Gemeinschaft mit Christus. In Epheser 2, Vers 10 steht auch noch, wir sind geschaffen zu guten Werken, die Christus, also die Gott vorherbestimmt hat, die Gott vorbereitet hat. Wir haben letztes Mal gehört über Berufung und Beauftragung durch Caro, aber die erste Berufung ist die Gemeinschaft mit seinem Sohn. Wir sind berufen zum Glauben an Jesus Christus. Und wir alle als Gläubigen hatten auch den gleichen Anfang. Stimmt's? Der Anfang war, wir wurden Kinder Gottes, wir wurden von Gott ausgesucht, er hat uns berufen zur Gemeinschaft, er hat uns alle erkauft mit dem Blut seines Sohnes und in jedes Kind Gottes, in jedem Kind Gottes ist der Geist Gottes. Und jeder von uns wird ein Ende haben. Du wirst ein Ende haben, ich werde ein Ende haben. Und wie sieht das Ende aus? Wird es getrennt von Gott sein? Oder wird es der Frieden mit Gott sein? Und auch bei uns, was zwischen Anfang und Ende ist, ist unser Leben. Dein Leben mit all deinen Entscheidungen, mit all deinen Haltungen, mit deinen Motiven. mit deinem Verhalten, mit deinen Reaktionen auf andere Menschen, auf Begebenheiten. Es ist dein, es ist mein Leben, was dazwischen ist. Und was ist bei dem Leben ganz entscheidend? Ob das der Saul war, der David, ob das wir hier sind? Was ist entscheidend? Und immer, immer, immer wieder, durch das ganze Buch hindurch, kommen wir immer auf ein Wort. Und das heißt Herz. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben, steht in Sprüche. Gott prüft auf Herz und Nieren, er ist der, der reinschaut. Und es geht immer wieder um unser Herz. Er sieht, wie wir es meinen. Er hat bei dem Gebet von dem Zöllner und dem Pharisäer, er hat es genau gesehen. Und wenn Gott ins Herz sieht, dann kann das für den einen bedeuten, oh, schlecht für mich, sprich für den Pharisäer, der da stand und ach, Halleluja, Ehre sei dir. Und Gott hat genau gesehen, der meint es nicht ernst. Und dann war dieser Zöllner, für den ist es gut, dass Gott ins Herz zieht, weil der hat ein Herz, Gott sei mir Sünder gnädig, der hat was erkannt. Und da hat Gott ins Herz geschaut und jawohl, dem vergebe ich. Gott schaut ins Herz für den einen gut, der echte, und für den religiösen, für den frommen nach außen hin echt schlecht. Weil Gott verurteilt Religiosität. Gott verurteilt Unechtheit, ja, Falschheit. Unechtheit, Falschheit. Und auch bei der Salbung von David ging es um dieses Herz, nämlich der Samuel kommt in das Haus Isais und er soll diesen König salben, diesen neu erwählten König. Und der Isai zeigt ihm seine Söhne und der erste wie der Saul, stattlich, wahrscheinlich was voller Muskelprotz, kam da und der Samuel hat schon gedacht, das muss er sein. Aber nee, es war der Jüngste, es war der Geringste, es war dieser Hirtenjunge, den der Isai überhaupt nicht dem vorgeführt hat. Der wurde König und da steht in 1. Samuel 16, Vers 7, wir alle kennen das, glaube ich, der Herr richtet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, aber Gott, er schaut aufs Herz. Er sieht ins Herz. Und jetzt schauen wir uns einfach das Herz an von Saul und David. Der Saul, der war beliebt bei den Menschen, aber er war vor Gott nicht rechtschaffen. Es ging nicht darum, Gott zu gefallen. Der David dagegen, über den steht, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Bei Saul finden wir Unglaube, wenn wir diese vier Kapitel lesen. Bei David finden wir Glaube. Der David ist ein Psalmschreiber, wir finden ganz viele Psalmen von ihm. Da lesen wir so viel von Glaube. Saul hat die eigene Ehre gesucht, das kam auch bei dem letzten Familiengottesdienst raus, als da stand, er errichtete sich eine Statue, ein Siegesdenkmal. Aber David hat stets die Ehre von Gott gesucht. Saul war eifersüchtig, er war zerfressen von diesem Neid und bei David kam doch immer wieder die Liebe durch. Saul war ein sehr ungehorsamer König und David ein gehorsamer. Saul hat keine Vergebung gesucht, aber David war bereit, immer wieder bereit zur Buße. Ich weiß nicht, wie gut ihr das ganze Leben von den beiden Männern kennt, deshalb würde ich jetzt einfach diese beiden Lebensläufe, die sich ja ineinander verzahnen zum Teil, einfach kurz einfach schildern. Also das Volk wünscht sich einen König und deshalb wird Saul von Samuel gesalbt. Und ihr könnt praktisch diese Dinge immer im Hinterkopf bewahren und schaut mal, wo ihr das findet in dieser Geschichte, die ich jetzt einfach, wo ich das so erzähle. Der Geist Gottes kommt über Saul und er fängt an zu prophezeien. Danach ruft Saul zum Kampf auf gegen die Ungerechtigkeit der Ammoniter. Und in seinem Mund steht, denn der Herr hat heute Rettung gegeben in Israel. Der Saul war da noch voller Glaube, er war erfüllt vom Heiligen Geist. Israel fürchtet sich vor den Philistern, da ging es weiter. Ein neuer Krieg braut sich zusammen. Saul ruft auf zum Kampf. Er hatte aber die Aufgabe, noch auf Samuel zu warten, um Gott ein Opfer darzubringen. Also der Samuel natürlich als Prophet. Da wurde immer ungeduldiger, der Saul, weil der Samuel kam nicht. Und er sollte an diesem Tag kommen. Und dann haben seine Leute, die sowieso schon voller Angst waren, einer nach dem anderen ist er gegangen. Und der Saul, der wurde unruhig, bevor die alle gehen, ich opfer. Dann hat er das Opfer genommen, hat geopfert. In dem Moment, als er mit der Opferung fertig war, kommt der Samuel, Saul, was hast du getan? Dann steht in der Bibel, ja, also ich wurde halt ungeduldig, ich wusste nicht, kommst du oder kommst du nicht, dann habe ich es halt selber in die Hand genommen. Er führt eigenmächtig diese Opferung durch und dann kommt die Antwort über den Samuel. Saul, dein Königreich kann so nicht bestehen. Gott verwirft dich, das ist ungehorsam, was hast du getan? Danach kommt der Krieg gegen Amalek, den kennt ihr jetzt alle nach dem letzten Familiengottesdienst. Saul gehorcht den Anweisungen nicht, er vollzieht nicht den Bann, sie behalten die besten Tiere. Dann kommt Samuel und sagt zu ihm, Gehorsam ist besser als Opfer. Wisst ihr noch? Gehorsam ist besser als Opfer, was hast du getan? Und daraufhin bestätigt Samuel nochmal die Verwerfung von Sauls Herrschaft. Und dann steht was ganz Schreckliches in der Bibel. Dann heißt es, und der Geist Gottes wich von Saul. Ich meine, was Schlimmeres gibt es ja gar nicht. Dass der Geist Gottes weicht von Saul. Und dafür nimmt ein böser Geist Besitz. Und es zeigt sich bei ihm in Wutausbrüchen, in Jähzorn. Die seine Leute um ihn herum wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Dadurch kommt der David, ein Begnadeter, im wahrsten Sinne des Wortes, Hafenspieler an den Königshof. Er soll den Saul besänftigen und es hat mich wieder begeistert. Der David spielt, dieser mit Gottes Geist erfüllte Mann spielt Harfe und dann steht in der Bibel, und der böse Geist wich von Saul. Immer, wenn das David gespielt hat, das war ein geistlicher Kampf und Gott war Sieger. Ich fand es so stark, wir können das auch heute nehmen. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, ob das in der Stockfeldstraße ist, wo so offensichtlich wirklich kaputt, alles kaputt ist, oder ob das in deinem Leben, diese dunklen Flecken, ja, ist. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Halleluja. Dann kommt die Geschichte mit David und Goliath. Es ist wieder Krieg bei den Philistern. Die Philister haben diesen Riesen, dieser 3 Meter. Was sind 3 Meter? Was ist der Balge? So? Dieser 3-Meter-Mann vorangestellt. David kommt zur Truppe. Über Saul hieß es ja, er hat alle um eine Haupteslänge überragt. Auch er hat Angst. Auch er kämpft nicht mit diesem Goliath. Sondern David kommt. Und was sieht David? David sieht nicht dieser Riese, er sieht nicht dieses Schwert, was keiner tragen kann. Er sieht nur diese Vorhaut, diese unbeschnittene Vorhaut bei diesem, das begeistert mich. Er sieht nicht auf das Äußere, er sieht das, da steht ein gottloser Mann, er verspottet Gottes Volk. Hier ist mein Gott, er hat die Rettung gesagt, er hat gesagt, er steht zu unserem Volk. Hey, was ist euer Problem? Der Mann, nee, ich kämpfe gegen ihn. Ich weiß, Gott ist bei mir. Und so siegen die Israeliten über die Philister. Dabei entsteht auch eine Freundschaft zwischen Jonathan und Sauls. Also Jonathan, das war Sauls Sohn, und David. Es geht weiter, David wird Soldat und hat überall Erfolg. Deshalb steht drin, die Frauen haben gesungen, Saul hat Tausende geschlagen, David aber Zehntausende. Und da fängt es an, der Saul hört es und dann wird er neidisch. Und dann sagt er, es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und da fängt dieser Neid an, ihn zu zerfressen. Er gibt diesen Neid Raum, dass David kommt wieder an den Königshof, um ihn zu besänftigen. Und dazwischen wird er auch noch Sauls Schwiegersohn, weil er seine Tochter Michal heiratet. Und dieser Neid ergipfelt in Hass und David, wir kennen aus Kinder, Bibeln, dieser Speer, nachdem er nach dem David wirft, ja, dieser Saul voller Hass erfüllt, er möchte den David töten lassen. David kann aber mit Hilfe von seiner Frau Michal und von seinem Freund Jonathan kann er fliehen. Daraufhin verfolgt Saul den David. Ich habe heute Morgen noch einen Psalm gelesen und dann stand drüber, der Psalm, als David in der Höhle war. Und das war genau die Höhle, die jetzt kommt. David ist abgehauen und dann hat er sich in dieser Höhle verborgen. Und dann hat er einen Psalm, ein Lied gesungen. Und wenn man diese Geschichte dann weiß, das hat mich dann, ich fand es stark, da kommt sein ganzes Herz kommt da zutage. Er schreit Gott um Hilfe, als er in dieser Höhle war. Und er musste fliehen von seinem Freund, von seiner Frau, von seinem Schwiegervater, von seiner Berufung. Dann hat er eine große Männermenge um sich, hat sich eigentlich um ihn geschart. Missmutige Männer haben sich dem David angeschlossen, erst 400, dann wurden 600 Männer. Lauter eigentlich gottlose Männer. Aber David hat diese Männer geprägt. Wieder ein Punkt in Davids Leben, das ist so faszinierend. Nicht die haben ihn geprägt, irgendwie jetzt aber zeigen wir es ihnen, sondern er hat sie geprägt. Nämlich, als er sich wieder einmal in einer Höhle versteckt hatte, Saul ist ihm hinterher, wir kennen das auch alle. Saul musste mal, geht er in diese Höhle und hinten dran ist da David mit seiner Truppe und seine Männer sagen zu ihm, hey, Gott hat dich ausgeliefert. Er hätte jetzt ganz leicht sagen können, stimmt. Aber nee, er hat diese Männer geprägt und hat gesagt, wer bin ich, dass ich meine Hand an den Gesalbten lege. Nie und nimmer werde ich ihn töten. Er geht aber hin, schneidet einen Zipfel ab und kommt und verschont Sauls Leben. Saul erkennt danach, weil da David ruft ihm hinterher, erkennt, dass David König wird. Er erkennt das Herz vom David und sagt, du hättest mich töten können und hast es nicht getan. Es tut mir so leid. Er verspricht ihm, dass er ihn in Ruhe lässt. Aber wenig später, Saul verfolgt ihn schon wieder. Und wieder verschont David den Saul. Nämlich er schleicht sich mit einem Diener in das Heer und stiehlt Speer und Krug vom Saul, also direkt neben Saul und alle schlafen. Geht weg, gibt sich wieder zu erkennen und Saul wieder war er beschämt von seinen bösen Absichten David gegenüber und dann kommt sein Abschied, danach sehen sie sich auch wirklich nicht mehr und der hatte prophetischen Charakter, er sagt, gesegnet seist du, mein Sohn David, du wirst es gewiss tun und vollenden, was Gott praktisch ihm gegeben hat. Danach kommt der Krieg gegen die Philister schon wieder gegen Israel. Der Samuel ist inzwischen gestorben. Der Saul hat keinen Ratgeber mehr, weil Samuel hat eh gesagt, wir sehen uns nicht wieder. Und er versucht, eine Antwort bei Gott zu bekommen, bekommt sie nicht. Und was macht er? Er macht was, was Gott ein Gräuel ist, steht so oft drin. Es war eine ganz klare Anweisung ans Volk Gottes. Es geht nicht zu einer Wahrsagerin. Geht nicht, macht nichts Okkultes. Aber der Saul geht zur Wahrsagerin und damit ist dann eigentlich kurz vor Ende. Er geht in den Krieg mit seinen Söhnen und er stirbt und auch seine Söhne sterben. Davids Reaktion auf Sauls Tod, das ist ganz faszinierend. Er sagt nicht, endlich ist er weg, sondern er dichtet ein Lied, er gibt die Anweisung, spielt es in dem ganzen Land, spielt dieses Klagelied über den geliebten Saul und seinen Sohn Jonathan. Saul und Jonathan, geliebt und lieblich im Leben, wie sind die Helden gefallen? Ein Auszug aus dem Lied. So wird David mit 30 Jahren König über Israel und regiert für 40 Jahre. David erführt erfolgreich Kriege gegen alle Feinde, sein Königreich ist gesegnet und als es ihn so richtig politisch, persönlich, so richtig in der Bibel steht, als er üppig geworden ist, da begeht er diesen schrecklichen Ehebruch mit Bathseba. Er lässt ihren Mann Uria töten in der Schlacht und fällt da richtig in Sünde. Aber durch die Strafrede Nathans, den Gott gesendet hat, tut er Buße. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und das lesen wir in Psalm 51. Dann erlebt David unter seinen Kindern ganz Schreckliches. Er erlebt Sünde, er erlebt Mord. Er muss vor seinem eigenen Sohn fliehen, aber bei allem vertraut er auf Gottes Zusage, auf die Königsherrschaft und gewinnt sie dann auch wieder zurück. Und am Ende seines Lebens stimmt er nochmal ein Danklied an, das ist der Psalm 18, den hören wir nachher auch nochmal. Und eben dieses Ende ist dieser Frieden mit Gott. Also ganz grob aus dem Leben der beiden. Jetzt für uns heute an diesem Sonntag, was können wir aus diesem Leben der beiden lernen? Ich habe jetzt einfach mal drei Punkte hier rausgeholt. Der erste ist dieses, ich will ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein. Ist das auch dein Gebet heute Morgen? Ich will ein Mensch, ein Mann, eine Frau, ein Jugendlicher, ein junger Mensch, ein Kind. Ich will ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein. Und dieser Wunsch, der ist schon Gnade an sich allein. Ja, das ist nicht ein Wunsch, denn ja, plötzlich hat man den Wunsch, sondern das ist reine Gnade, dass man sich nach dem ausstreckt. Denn wir kennen alle, im Galater steht drin, was eigentlich in unserem Herzen ist. Da ist nichts viel Gutes. Aber dieser Wunsch, der kann entstehen, wenn wir uns ausstrecken nach diesem Gott, wenn wir sagen, ich will mehr, näher mein Gott zu dir, ich will mehr. Ich möchte nicht so bleiben, wie es heute gerade ist. Ich merke bei mir, ich bin irgendwie doch schon ganz religiös drauf. Ich möchte es nicht mehr. Ich weiß, dass da noch mehr gibt. Ich möchte ein Mensch nach Gottes Herzen sein. Ich strecke mich aus. Und der Saul, das war so ein Religiöser, der wollte eben beliebt bei Menschen sein, nicht bei Gott. Er war grausam, er wollte David aus Eifersucht töten. Und sogar als der Jonathan den David verteidigt, wirft er sogar aus Wut den Speer nach seinem eigenen Sohn. Also, und ihm war das, was Gott heilig war, nicht heilig. Nämlich der David flüchtet sich zu einem Priester, bekommt dort Unterschlupf, lügt diesen Priester an. Und dann kommt der Saul und kommt zu diesem Priester und sagt, wieso hast du dem David geholfen? Und dann sagt der Priester, ja, der hat das und das gesagt. Und daraufhin ist der Saul nicht barmherzig, sondern grausam und lässt alle 85 Priester töten. Eigentlich auch so im Nachhinein durch Davids Lüge. Hätte David da nicht gelogen, hätte er dann auch keinen Unterschlupf und die Brote nicht bekommen, aber durch Davids Lüge musste der sterben. Und durch den Grausam vom Saul. Schon krass. Lässt mich wieder bedenken, was so eine Lüge auslösen kann. Hey, lasst uns die Wahrheit sprechen. Und im Vergleich, der David, der ist nicht religiös, das ist so ein echter. Der hat Dreck am Stecken, ja, das stimmt. Immer wieder, aber immer wieder tut er Buße. Immer wieder kommt seine Beziehung zu Gott raus und die war echt. Das lesen wir in den Psalmen. Ich schreie zu dir, mein Gott. Ja? Er lobt Gott, er ehrt, er dankt, er hadert, er klagt an, er vergleicht. Das sind alles Regungen, die finden nur in einer lebendigen Beziehung statt. Und ihm war heilig, was Gott heilig ist. Er hat seine Hand nicht an den Gesalbten gelegt. Er hat sich nicht hinreißen lassen, den Saul zu töten. Er hatte zweimal Gelegenheit dazu, aber er wusste, er reißt sich das nicht an sich. Gott gibt ihm, wenn er versprochen hat. Und er war freundlich und gütig, das zeigt sich auch. Normalerweise war es so, dass wenn Könige kamen, die haben erstmal die Familie ausgelöscht, des vorherigen Königs, oder oft war das so. Aber er hat diesen Mephibosheth, den Sohn des Jonathans, hat er an seinen Königshof geholt, Jahre später. Und hat an ihm Freundlichkeit und Güte gezeigt. Und für uns heute Morgen, genau, dieser Wunsch, dieses ich will ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein, da gibt es einen Zuspruch aus Hebräer 13, Vers 20 bis 21. Ein Segen. Der Gott des Friedens, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute den Heiligen Geist in uns haben. Ich danke dir, dass es möglich ist, dir zu gefallen. Und ich bete, wir strecken unsere Herzen jetzt zu dir aus und unser Gebet ist, ja, mach uns zu einem Mensch nach deinem Herzen. Ich danke dir, dass viele von uns diesen Wunsch in ihrem Herzen haben. Und ich danke dir, dass du der Anfänger und der Vollender bist von unserem Glauben, dass du das, was du angefangen in uns hast, in uns, dass du das auch vollenden wirst. Wir danken dir in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Der zweite Punkt: Sprich den Glauben an, das Vertrauen in Gott. In Psalm 118 steht: Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen. Das können wir aus der Geschichte rausholen, aus Sauls und Davids Leben. Es ist gut, wenn du auf Gott vertraust. Wenn wir den Saul anschauen, er hatte kein Vertrauen in Gott, er hatte Unglaube. Er hatte nicht darauf vertraut, dass der Samuel noch kommen wird an diesem Tag. Er hat gezweifelt und hat dann die Dinge selber in die Hand genommen. Er war ungehorsam. Er überschreitet absolut seine Grenzen. Es war ein No-Go für einen König zu opfern. Das hat der Prophet getan, das haben die Priester getan. Und dadurch, dass er meint, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, verliert er seine Salbung. Und ich fand es auch spannend im Hinblick auf die letzte Predigt mit Berufung und Beauftragung, dass Mose, wie wir gehört haben, hat es auch erst selbst in die Hand genommen. Er hat selber agiert und es ging total schief. Er hat zum Glück seine Salbung nicht verloren, der Mose, aber er musste 40 Jahre warten. Und wenn wir David vergleichen, ja, bei David, wir finden viel Glaube, viel Vertrauen, die Psalmen sprechen davon. Davids Glaube wurde im Verborgenen erprobt, nämlich sein Mut gegen diesen Goliath, dieses Bekennen. Er sagt zum Goliath, du kommst mit Schwert und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern. Man bedenke, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und Spieß errettet. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Und er wird euch in unsere Hand geben. Woher kommt dieser Glaube von David? Das zu bekennen, er hat noch keinen einzigen Stein geworfen. Er bekennt das, bevor dieser Goliath umfällt. Gott hat dich in meine Hand gegeben. Ist uns das eigentlich auch bewusst, dass Christus, Jesus, den Feind unter die Füße getan hat, dass er der Sieger ist, dass wir noch bevor die Schwierigkeiten weg sind oder das, was uns unterdrückt, dass wir auch diese Gewissheit haben können, der Herr hat dich in meine Hand gegeben. Mir ist das nicht immer bewusst, aber ich bete, dass es uns bewusst wird mehr und mehr, wer dieser Gott ist. Dieser Glaube und der Glaube von David hat sich bewährt im Geringen, im Kleinen. Er hat diese Schafe gehütet, keiner hat ihm zugesehen. Aber als dieser Bär kam und dieses Schaf umbringen wollte als Mittagessen, er hat es nicht zugelassen. Er war treu, er war seiner Herde treu, er war dieser treue Hirte. Und er hat gegen diesen Bären gekämpft. Er hätte sein Leben verlieren können, aber er war treu und Gott belohnt Treue. Und da hat sich eins, er hat gegen Löwen gekämpft. Er wusste, Gott ist an meiner Seite. Er hat so viele Lieder gedichtet. Der Herr ist mein Fels, meine Rettung, meine Burg. Der Ort, an dem ich Zuflucht finde und so weiter. Er wusste, wer Gott war. Und da hat sich sein Glauben erprobt. Und deshalb war er fähig, vor dem ganzen Heer, vor dem König, vor dem Philistervolk, das zu bekennen, noch bevor der Goliath starb. Es ist gewaltig. Ich wünsche mir so einen Glauben und den dürfen wir auch haben, weil der Heilige Geist ist in uns. Frohe Botschaft. Er verlässt sich absolut auf Gott. Und er weiß auch, er nimmt sich nicht sein Königreich. Er weiß zu warten. Er kennt, was Gott verheißen hat, Psalm 34. Was er zusagt, das hält er gewiss. Das ist einfach, ist so, Gott ist so. Und für dich gilt dieser Zuspruch heute Morgen auch. aus Johannes 14, Vers 1. Jesus sagte zu seinen Jüngern und auch zu seinen Jüngern in Herbolzheim: Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Herr, und das ist auch mein Gebet heute Morgen für mich und für alle hier, dass wir mehr und mehr auf dich vertrauen. Dass wir diese Beispiele aus deinem Wort nehmen, aus den Menschen, die wir kennenlernen, von der Geschichte. Dass wir wissen, so wie du an ihnen gehandelt hast, so handelst du auch an uns, wenn wir dir vertrauen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich mehr und mehr erkennen lässt, den wir mehr und mehr kennenlernen dürfen, den wir mehr und mehr vertrauen dürfen. Ich danke dir, Herr. Amen. Der dritte und letzte Punkt. Unsere Reaktion zeigt unser Herz, nämlich unsere Reaktion auf Schwierigkeiten, die uns entgegentreten, die Reaktion auf Schwächen und Fehler, die wir in uns entdecken. Das ist manchmal das Härteste, finde ich, ja, damit umzugehen. Und bei Saul, wir finden auch viele Schwächen, Fehler, eben diese Grenzüberschreitungen, den Ungehorsam. Als Samuel dann zur Rede stellt, er lügt, er schiebt die Schuld auf andere. Diese Eifersucht, die in diesem Hass endet, in diesem Töten wollen. Und dann dieses, er geht zur Wahrsagerin. Das sind alles Schwächen und Fehler. Und er erlebt auch Schwierigkeiten. Und diese Schwierigkeiten zeigen eigentlich, wie Sauls Herz war. Nämlich, es war nicht in Ordnung vor Gott. Es bringt ihn nicht näher zu Gott, diese Schwierigkeiten, sondern es bringt ihn weg zu Gott. Weil er nicht bereit ist, Buße zu tun, weil er eben die Verantwortung für seine Fehler nicht übernimmt. Dadurch entfernt er sich. Seine Beziehung zu Gott wird immer oberflächlicher. Sie schwächt immer ab, er entfernt sich immer mehr und am Ende ist die Trennung von Gott. Er bedauert zwar seine Fehler, das finden wir auch, aber auch nur, um diese Ehre vor den Menschen nicht zu verlieren. Das kam ja in der letzten Geschichte, am letzten Familiengottesdienst raus. Das war ihm wichtig. Und Gott ist den Hochmütigen fern, heißt, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Er ist nahe denen, die ein zerschlagenes und zerbrochenes Herz haben. Und das hatte der David immer wieder. Und wenn wir das Lied singen, meine Hoffnung gilt allein meinem Erlöser, dann steht da, ich begegne dir, Herr, wenn ich mich vor dir beuge. Und ich weiß nicht, wer das auch noch immer wieder erlebt hat, wenn man sich vor Gott beugt, da kommt eine Nähe in diesem Moment, wenn man entweder die Vergebung für andere ausspricht oder wenn man eben sich demütigt vor Gott und erkennt, wer man ist, dann kommt diese Nähe, das ist so kostbar. Dann begegnet man Gott, weil ihm gefällt es. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und das sehen wir beim David. Der David hatte wirklich auch viele Schwächen und Fehler, hatte bestimmt echt ein Problem mit Frauen, also seine 8 Frauen oder was. Dann noch der Ehebruch mit Bathseba. Das gipfelt dann noch eben in diesen Mord an ihrem Mann. Dann war er ungehorsam durch eine Volkszählung, die er veranlasst hat. Er hatte bestimmt einen Mangel der Erziehung seiner Söhne, weil dieser Missbrauch innerhalb der Familie, der tauchte auf. Die hatten alle ein bisschen Probleme in der Sexualität. Aber in dem allem kam er immer wieder zu Gott. Er hat Gottes Antwort gesucht. Er hatte seinen Willen gesucht. David erlebt so viele Schwierigkeiten. Er muss fliehen. Sein eigener Sohn vertreibt ihn vom Thron. Das ist ja Wahnsinn. Aber in den ganzen Schwierigkeiten wird auch Davids Herz offenbar. Er bekennt sich immer zu seinem Schöpfer. Immer. Das steht außer Frage. Er hadert. Wieso geht's den anderen so gut? Und ich sitze hier, ich wurm, ich nichts. Aber dennoch, meine Seele bleibt fest an dir. Ich vertraue auf dich. Immer, egal wie tief unten er ist, wie viele Schwierigkeiten es noch gibt, er stellt sich auf diesen Gott. Er hatte eine innige Beziehung mit Gott, er demütigte sich, auch als König. Dieser Nathan, dieser Prophet, kam zu David und stellt ihn an den Pranger. Der David aus seiner Stellung heraus hätte ja den, wie es viele Könige dann gemacht haben, den Nathan ins Gefängnis geworfen. Aber nee, er weiß genau, Gott spricht durch Nathan. Und er beugt sich, er tut Buße. Und das liebt Gott. Gott liebt Echtheit. Er weiß, wir sind Menschen, wir werden mit unseren Fehlern und Schwächen, wir werden Fehler machen. Aber wenn wir bereit sind, immer wieder umzukehren und uns verändern zu lassen und unser Herz vor ihm ausschütten, er ist so gnädig. Er ist so gnädig. Er war auch bereit, Rechenschaft abzugeben. Er fiel und stand aber immer wieder auf. Und sein ganzes Leben lang blieb er seinem Schöpfer treu. Der Zuspruch für dich heute aus Hebräer 4, Vers 16 heißt: Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und ich danke dir, dass wir dein Wort nehmen als Wahrheit, weil du selber bist die Wahrheit, Jesus. Ich danke dir, dass es möglich ist, dass dein Heiliger Geist in uns immer größer wird. Und das ist auch mein Gebet für uns heute Morgen. Dass du immer mehr wirst in uns und uns befähigst, immer mehr so zu werden wie du, Jesus. Dass du uns überführst, uns leitest, uns zur Umkehr führst. Herr, ich bete, dass wir alle immer bereit sind zu vergeben und auch uns selber zu demütigen, dass wir nicht stolz werden, sondern immer sanftmütiger. Und ich danke dir, dass das möglich ist, weil du in uns lebst. Du bist so groß, du bist so wunderbar. Und ich danke dir, dass du jeden hier liebst und ihn vorwärts bringen willst, in seinem Charakter. So wie du warst, Jesus, du warst demütig, von Herzen demütig und sanftmütig. In Jesu Namen. Amen. So, und jetzt können wir Gott loben und ihm danken.